Schon vergeben? Der Vergaberecht-Podcast von Heuking, Kühn, Lühr, Woytek. Diesmal Bauaufträge.
Herzlich willkommen zurück in unserem Podcast Schon vergeben. Mein Name ist Mike Steffen, ich bin Rechtsanwalt bei Heuking, Kühn, Lühr, Woytek. Mir gegenüber sitzt Dr. Laurenz Westen, ebenfalls Rechtsanwalt bei Heuking, Kühn, Lühr, Woytek.
Hallo.
Wir befassen uns heute mit Bauaufträgen im Vergaberecht.
Genau, Ziel ist es heute mal zu besprechen, was ist eigentlich so ein Bauauftrag, welche Besonderheiten gelten dabei, wie lässt sich so ein Bauauftrag zum Beispiel von Lieferaufträgen abgrenzen und gibt es Unterschiede zwischen oberschwelligen Vergaben und unterschwelligen Vergaben?
Ja, Laurenz, dann fang doch direkt mal an. Was ist denn ein Bauauftrag?
Ja, genau, wunderbar. Der Bauauftrag ist in 103 GWB geregelt und natürlich dann auch in den nachgelagerten Vorgaben der VOBA. Und beim Bauauftrag geht es ganz schlicht um die Herstellung einer baulichen Anlage, beziehungsweise im Gesetz steht Verträge über die Ausführung von Bauleistungen.
Und was sind Bauleistungen? Sind das nur oberirdische Arbeiten oder was fällt da alles drunter?
Da fällt grundsätzlich ganz vieles drunter. Das sind Tiefbauleistungen, das sind Hochbauleistungen, das können aber auch Abrissleistungen sein. Auch diese fallen unter den Bauauftragsbegriff. Und es stellt sich in der Praxis häufiger mal die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen Bauleistung und Lieferleistung? Konkretes Beispiel, ich möchte eine neue Klimaanlage in meinem Gebäude als erstes neu einsetzen oder eine vorhandene Klimaanlage ersetzen. Ist das aus deiner Sicht ein Bauauftrag oder ist das eher ein Lieferauftrag?
Naja, zum einen könnte man ja überlegen, dass die Klimaanlage ja mobil ist. Man kann sie liefern, man kann sie mit DHL schicken. Andersrum wird sie ja aber fest mit dem Gebäude verbunden. Also man könnte es wahrscheinlich in beide Richtungen auslegen, aber du wirst uns mit Sicherheit jetzt die Antwort liefern, wie es richtig ist.
Ja, eine Überlegung, man könnte ja ganz klassisch hingehen und sagen, wo ist denn der Schwerpunkt der Leistung? Liegt der Schwerpunkt in der Lieferung der Anlage oder liegt der Schwerpunkt in dem Einbau der Anlage? Und dann kommt man, je nach Anlage, eventuell zu dem Ergebnis, der Schwerpunkt liegt eigentlich in der Lieferung. Denn das Gerät selber ist oftmals teurer als der tatsächliche Einbau in das Gebäude. Aber Rechtsprechung und Literatur sehen das ein bisschen anders, sagen in der Regel, solange die Anlage der Funktionstüchtigkeit, der Funktionsfähigkeit des Gebäudes dient, das Gebäude also ohne diese Anlage nicht vernünftig betrieben werden kann, dann zählt das Ganze unter eine Bauleistung, unabhängig davon, wie groß der Lieferanteil ist.
Das heißt, solange es eine wirtschaftliche oder technische Funktion für das Gebäude erfüllt, ist es auch ein Bauauftrag.
Genau. Und im Einzelfall kann man dann natürlich trefflich drüber streiten, ob das der Fall ist oder nicht. So, jetzt sprachen wir gerade über die allgemeine Abgrenzung Bau- und Lieferauftrag. Und ich glaube, was ein Bauauftrag ist, klassischerweise kann sich da jeder was drunter vorstellen. Was passiert denn, wenn ich den Bauauftrag mit anderen Leistungen vermische? Oder mal ganz konkret gefragt, ich interessiere mich als öffentlicher Auftraggeber für ein bestimmtes Grundstück und auf dem Grundstück steht ein Gebäude und ich möchte gerne, dass dieses Gebäude nach meinen Wünschen angepasst wird und nur dann kaufe ich es. Sind wir dann auch schon im Bereich des Bauauftrages oder sind wir bei der Ausnahme vom Vergaberecht, die da sagt, Bestandsgebäude darf ich erwerben, ohne dass ich sie ausschreiben müsste?
Ja gut, in dem Fall ist es ja kein reines Grundstücksgeschäft, sondern wir haben ja eine Bauleistung, die für den öffentlichen Auftraggeber erbracht wird. Dieser nimmt Einfluss auf den Umfang und die Ausführung der Bauleistung. Und insofern ist es ja eben nicht nur ein reines Grundstücksgeschäft, sondern enthält auch eine Bauverpflichtung für den Auftragnehmer. Es ist also insofern ein Bestellbau.
Ja, Bestellbau, das ist ein gutes Stichwort. Ich erinnere mich an die Fälle, in denen findige Auftraggeber und Auftragnehmer versucht hatten, das Vergaberecht zu umgehen, indem sie gesagt haben, naja, eigentlich kaufe ich doch nur ein Grundstück und zufällig erbringt der Verkäufer auch noch ein paar Planungs- und ein paar Bauleistungen. Aber am Ende des Tages ist es ja nur ein Kaufvertrag. Und dem hat der EuGH einen Riegel vorgeschrieben und hat gesagt, naja, Freunde, es geht nicht nur darum, was auf dem Vertrag draufsteht, sondern es kommt natürlich darauf an, was in dem Vertrag drinsteht. Und wenn da drin Bauleistungen mit Bauverpflichtungen und Ähnliches vereinbart worden sind, dann sprechen wir bei einer funktionalen Betrachtung natürlich schon von einem Bauauftrag. Eine ähnliche Konstellation gibt es übrigens bei dem sogenannten Bauauftrag im Mietkleid. Bei dem Bauauftrag im Mietkleid war es so, dass man sich überlegt hat, auch die Miete von bestehenden Gebäuden fällt ja nicht unter das Vergaberecht, sondern nur die Miete von beweglichen Sachen, nicht die Miete von unbeweglichen Sachen. Also könnte man doch auch überlegen, dass man ein Gebäude nicht kauft, sondern dass man ein Gebäude nur nach seinen Wünschen errichten lässt und es dann langfristig mietet. Auch da sagt die Rechtsprechung, naja, wenn das nach den Vorgaben des Auftraggebers geschieht, dann ist auch darin ein Bauauftrag zu sehen. Denn tatsächlich miete ich das Gebäude ja nur, wenn zuvor die Bauleistung auch tatsächlich erbracht worden ist.
Genau, das hat auch der Gesetzgeber gesehen, diesen Fall, und hat es dann auch im Gesetz verankert. Wir finden dazu in § 103 Absatz 3 Satz 2 GWB eine Sonderregelung, die genau dies aussagt. Die Rechtsprechung des EuGH und auch die Regelungen der GWB sind natürlich nur im Oberschwellenvergabebereich anwendbar. Der Schwellenwert für Bauaufträge liegt derzeit bei 5,35 Millionen Euro. Dieser wird alle 2 Jahre im Zuge der Anpassung aller Schwellenwerte angepasst. Die nächste Anpassung erfolgt zum 01.01.2024. Im Oberschwellenbereich finden auf Bauaufträge die Regelungen des GWB und des zweiten Abschnitts der VOBA, also für EU-weite Vergaben, Anwendbarkeit. Die VOBA ist keine Rechtsverordnung im Sinne des Grundgesetzes, sondern findet lediglich Anwendung durch einen Gesetzesverweis aus § 2 VGV. Das VGV bietet für die VOBA zudem eine Rückfallebene und ergänzt deren Vorschriften. Im Unterschwellenbereich gelten ebenfalls die Regelungen der VOBA, dort aber die Regelungen des ersten Abschnitts für nationale Vergaben. Auch dort findet die VOBA nicht von sich heraus Anwendbarkeit, sondern wird lediglich durch das Landesrecht zur Anwendung gebracht. In NRW geschieht dies durch die Vergabegrundsätze NRW, die auch bestimmte Sonderregelungen enthalten. Laurenz, was sind denn diese Sonderregelungen?
Im Unterschwellenbereich ist der Bauauftragsbegriff nicht ganz so umfassend wie der im Oberschwellenbereich. Wir hatten ja gerade gehört, 103 Absatz 3 regelt relativ umfassend, was unter einem Bauauftrag im europaweiten Vergaberecht zu verstehen ist. Im Unterschwellenbereich ist die Regelung, ich sag mal, sehr basic. Paragraph 1 der VOBA, Abschnitt 1, sagt, Bauleistungen sind Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche Anlage hergestellt, instand gehalten, geändert oder beseitigt wird. Also wir sprechen von einem einfachen Bauauftragsbegriff. Dieser funktionale Bauauftragsbegriff, den wir vorhin in § 103 Absatz 3 Satz 2 GWB kennengelernt haben, gilt hier nicht. Jetzt ist es natürlich so, dass insbesondere kommunale Auftraggeber, aber auch andere im Unterschwellenbereich dadurch erleichterte Voraussetzungen genießen und beispielsweise diesen Bauauftrag im Mietkleid nach der Definition in § 1 VOBA vergaberechtsfrei vergeben dürften. Dem wollte der Landesgesetzgeber nicht zustimmen, zumindest nicht hier in NRW, und hat deswegen die Ziffer 4.1 Satz 2 Lit B, glaube ich, der sogenannten kommunalen Vergabegrundsätze erlassen. Ganz kurz zu den kommunalen Vergabegrundsätzen. Der Kollege Steffen hat es gerade gesagt. Das Vergaberecht im Unterschwellenbereich gilt immer nur für diejenigen, die dem Haushaltsrecht unterliegen. Das heißt, wir brauchen einen konkreten Anordnungsbefehl und dieser findet sich eben in diesen kommunalen Vergabegrundsätzen. Darin ist übrigens auch, zumindest hier in NRW geregelt, dass kommunale Eigengesellschaften in der Rechtsform einer GmbH zum Beispiel nicht an das Haushaltsrecht und damit auch nicht an das Unterschwellenvergaberecht gebunden sind. Das aber nur nebenbei. Wir betrachten hier die klassischen, originären öffentlichen Auftraggeber, die auch Haushaltsrecht zu beachten haben, zum Beispiel Gebietskörperschaften. Und für die ergab sich jetzt die Situation, dass sie im Unterschwellenbereich den Bauauftrag im Mietkleid zum Beispiel vergaberechtsfrei vergeben durften, während sie im Oberschwellenbereich das Ganze hätten europaweit ausschreiben müssen. Dem ist der Landesgesetzgeber beigekommen und hat eben jene Regelung 4.1 geschaffen und die verweist am Ende des Tages auf 103 GWB und sagt sinngemäß, auch im Unterschwellenbereich gilt für diejenigen Auftraggeber, die dem Vergaberecht im Unterschwellenbereich unterworfen sind, der funktionale Bauauftragsbegriff.
Das heißt, auch in diesem Bereich zieht der Landesgesetzgeber wieder mit dem Bundesgesetzgeber gleich und versucht, die Regelungen, soweit es geht, zu harmonisieren.
Ja, ganz genau so ist es. Wir hatten in der Vergangenheit häufiger mal Konstellationen, in denen man sich genau darauf berufen konnte, dass es eben nicht harmonisiert war. Dem ist auch jetzt wieder ein Riegel vorgeschoben.
Gut, nachdem wir nun festgestellt haben, welche Vorschriften Anwendung finden, bilden wir doch mal ein praktisches Beispiel. Nehmen wir uns eine Kommune, die auf eigenem Grund ein Bauwerk errichten möchte. Grundsätzlich braucht sie insgesamt typischerweise 3 Leistungen. Zum einen die Projektsteuerungsleistungen, die sie entweder selber erbringt oder auch ausschreibt. Zum anderen braucht sie Planungsleistungen, also Architektenleistungen. Und zum dritten braucht sie jemanden, der das Gebäude am Ende baut. Projektsteuerungsleistungen sind typischerweise Dienstleistungsaufträge, die nach den Regeln der VGV und des GWB ausgeschrieben werden im Oberschwellenbereich, ebenso auch Planungsleistungen. Planungsleistungen sind ebenfalls ein Dienstleistungsauftrag, mit dem wir uns im Besonderen in Folge 25 auseinandergesetzt haben.
Hierzu vielleicht zwei Besonderheiten. Bei einer VGV-Ausschreibung von Projektsteuerungsleistungen muss ich grundsätzlich eine öffentliche Ausschreibung durchführen. Ich habe also keine Privilegierung. Ich darf ein Verhandlungsverfahren nur durchführen, wenn ich einen besonderen Ausnahmetatbestand geltend machen kann, der in der VGV geregelt ist. Zum Beispiel, weil ich die Leistung nicht abschließend beschreiben kann, weil ich mit den Bietern verhandeln möchte und so weiter. Das sind Ausnahmetatbestände, die man eigentlich immer ganz gut begründen kann, gerade wenn es um solche höchstpersönlichen Leistungen wie Projektsteuerungsleistungen geht. Bei der Vergabe von Architektenleistungen habe ich eine Erleichterung im Gesetz, denn dort ist das Regelverfahren, das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb, sodass ich da etwas mehr Flexibilität habe. Jetzt kann ich aber doch auch Planungs- und Bauleistungen miteinander kombinieren, oder?
Genau, das ist dann der typische Generalunternehmer, der die Planung ab einem bestimmten Zeitpunkt übernimmt und mit seiner Bauleistung kombiniert. Üblicherweise sagt man, der Generalunternehmer übernimmt die Planung auf einem Niveau der Leistungsphase 4 und führt sie ab diesem Zeitpunkt weiter. Es gibt aber auch andere Konstellationen, da sind die Begriffe auch nicht ganz einheitlich. Bei uns verbreitet ist weiterhin der Totalunternehmer, der in einer anderen Leistungsphase übernimmt, das ist dann in einem früheren Stadium, circa auf dem Niveau einer Leistungsphase 2.
Das heißt, der Totalunternehmer erbringt mehr Leistungen, mehr Planungsleistungen als der Generalunternehmer. Beiden gemein ist aber, dass sie sich auch um die bauliche Ausführung kümmert am Ende.
Richtig.
Jetzt muss ich dabei Folgendes beachten. Je mehr Planungsleistungen ich einem Unternehmer an die Hand gebe, desto länger müssen am Ende die Gewährleistungsfristen sein. Warum? Wenn ich auf der einen Seite meine Planungsleistungen an einen Dritten vergebe, zugleich aber keine langen Gewährleistungsfristen vereinbare, laufe ich Gefahr, dass dieser Dritte billig plant und es nach Ablauf der Regelgewährleistungsfristen für mich teurer wird. Deswegen, je mehr Planung ich rausgebe an einen Unternehmer, desto länger sollte auch die Gewährleistungsfrist sein. Eine Alternative dazu wäre, dass ich zwar den Totalunternehmer mit viel Planungsleistungen beauftrage, ihm aber zugleich ganz klare Vorgaben hinsichtlich Qualität, Leitdetails und sonstige Dinge an die Hand gebe, damit er daran fest gebunden ist und ich so sicherstellen kann, dass eine gleichbleibende gute Qualität gewährleistet ist.
In beiden Varianten muss der Auftraggeber also dafür sorgen, dass der Unternehmer keinen Anreiz dazu hat, günstig zu planen.
Genau so ist es.
All diesen Fällen ist gemein, also sowohl bei dem Generalplaner, bei dem Generalunternehmer als auch bei dem Totalunternehmer, dass man diese Leistungen nicht ohne weiteres miteinander verbinden und gemeinsam ausschreiben darf. Es bedarf immer technischer und wirtschaftlicher Gründe, um diese Leistungen zu kombinieren. Denn grundsätzlich gilt das Gebot der losweisen Vergabe nach § 97 Absatz 4 GWB, nachdem entweder Teillose gebildet werden müssen, also eine Aufteilung des Auftrags nach Mengen, oder Fachlose gebildet werden müssen, also eine Aufteilung je nach Art und Fachgebiet des Auftrags.
Genau, mit anderen Worten, ich darf also nicht wild einfach irgendwelche Leistungen bündeln, denn das würde den Markt beschränken, so zumindest die Meinung des deutschen Gesetzgebers. Denn das Gebot zur Berücksichtigung mittelständischer Interessen kommt nicht aus der EU, was viele immer glauben, sondern nein, es kommt aus Deutschland. Der deutsche Gesetzgeber hat sich das ausgedacht, um den deutschen Mittelstand zu schützen und zu stärken. Ich darf also nicht wild Leistungen miteinander verbinden und bündeln, sondern ich muss normalerweise gewerkeweise ausschreiben. Das betrifft sowohl die Planungsleistungen als auch die Bauleistungen. Und davon darf ich eben nur abweichen, wenn eben entsprechende Gründe vorliegen. Recht aktuell dazu ist die Frage, wie muss ich denn eigentlich Planungsleistungen ausschreiben? Denn auch wenn ich einen Generalplaner beauftrage, bündele ich ja verschiedene Planungsdisziplinen, beispielsweise den Objektplaner, den Tragwerksplaner und den TGRler und teilweise noch weitere Disziplinen, zum Beispiel den Landschaftsplaner. Auch hier muss ich eine Begründung finden, warum das aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen erforderlich ist. Und ich muss das auch bei der Berechnung der Auftragswerte beachten.
Bisher galt in Deutschland eine Sonderregelung für Planungsleistungen in § 3 Absatz 7 Satz 2 VGV. Danach waren Planungsleistungen, also die verschiedenen Planungsdisziplinen nach der HOAI, nicht gleichartig und konnten deshalb bei der Auftragswertberechnung getrennt betrachtet werden. Diese Vorschrift wurde jetzt im Zuge der Vergaberechtsreform im Zusammenhang mit den E-Forms abgeschafft. Und es gelten insofern auch für Planungsleistungen zukünftig die allgemeinen Grundsätze.
Das heißt, wenn ich eine Planungsleistung vergeben möchte, ganz egal, ob ich das an einen Generalplaner vergebe, bei dem musste ich bisher natürlich sowieso immer den gesamten Auftragswert betrachten, weil das ja ein einheitlicher Vergabeprozess war. Wenn ich aber in Zukunft die Planungsleistung gewerkeweise ausschreibe, muss ich für jedes einzelne Gewerk den Auftragswert ermitteln und diese Auftragswerte miteinander summieren. Und wenn ich dann den Schwellenwert von 215.000 Euro bei Planungsleistungen überschreite, muss ich europaweit ausschreiben. Auch wenn der Tragwerksplaner für sich genommen vielleicht nur 100.000 Euro kostet. Das ist eine Regelung, die das Ergebnis eines Vertragsverletzungsverfahrens war, das die Kommission gegen Deutschland eingeleitet hatte. Und bevor es hier zu einer Entscheidung des EuGH kam, hat der deutsche Gesetzgeber gesagt, gut, dann ziehe ich danach und dann kümmere ich mich darum, dass wir da vor dem EuGH keinen Schiffbruch erleiden. Denn, wenn man ehrlich ist, im Rahmen einer richtlinienkonformen Auslegung sprach auch vorher schon vieles dafür, dass diese Regelung in 3 Absatz 7 Satz 2 nicht ganz dem Geist des europäischen Gesetzgebers entspricht. Um es mal vorsichtig auszudrücken.
Um dann auf unseren Ausgangsfall zurückzukommen, Lorenz, spielen wir doch das Beispiel mal durch. Wir haben eine Kommune, die möchte ein Bauwerk auf eigenem Grund errichten. Wie läuft das denn ab?
Ja, nehmen wir mal eine Feuerwache, denn das ist ja aktuell der heiße Scheiß. Was braucht die Kommune? Die Kommune muss als allererstes ihren Bedarf ermitteln. Sie muss also gucken, wie sieht das Raum- und Funktionsprogramm aus, wie groß muss die Feuerwache sein, welchen Bedarf hat sie. Dabei helfen kann ihr ein Projektsteurer. Den Projektsteurer muss sie im Zweifel ausschreiben, wenn die Leistungen nach der AHO über dem Schwellenwert liegen. Beziehungsweise man kann natürlich auch das Honorar frei vereinbaren, aber das wird im Zweifel auch nicht unter den AHO-Werten liegen. Also, sie braucht zuerst einen Projektsteurer. Was ist dabei zu beachten? Sie muss im Zweifel eine europaweite Ausschreibung machen und sie muss begründen, warum sie zum Beispiel ein Verhandlungsverfahren durchführen möchte. Mit dem Projektsteurer an ihrer Seite kann sich die Stadt dann an die Planung begeben. Hier muss die Stadt ebenfalls entscheiden, wie soll die Planungsleistung ausgeschrieben werden? Erstens, in welchem Verfahren und zweitens, in welchem Leistungsumfang? Stichwort, möchte ich einen Generalplaner? Wenn ja, über wie viele Disziplinen? Kann ich das vernünftig begründen? Sprechen wirtschaftliche oder technische Gründe dafür? Oder möchte ich gewerkeweise ausschreiben, verschiedene Planungsdisziplinen und so weiter? Der Planer plant, die Planer planen und am Ende steht dann irgendwann der Beschluss des Stadtrates an, das Bauwerk auch tatsächlich zu realisieren, in den meisten Kommunen irgendwann nach Abschluss der Leistungsphase 3 und der dann vorliegenden Kostenberechnung. Und dann geht es an die bauliche Errichtung. Und auch hier muss ich mir dann die Frage stellen, möchte ich gewerkeweise ausschreiben, so wie es das Gesetz eigentlich vorsieht, oder kann ich einzelne Gewerke zu einer Generalunternehmerleistung oder zu mehreren Generalunternehmerleistungen zusammenfassen? Und auch diese Leistung muss ich so dann ausschreiben. Und auch hier muss ich mir die Frage stellen, welche Schwellenwerte muss ich beachten? Welche Leistungen stehen in einem funktionalen Zusammenhang zueinander und sind deswegen bei der Auftragswertberechnung zu berücksichtigen? Welche Leistungen kann ich vielleicht gesondert und getrennt vergeben? Und in welchen Punkten kann ich die im Gesetz zahlreich vorhandenen Ausnahmen nutzen? Zum Beispiel die Ausnahmeregelung in 3 Absatz 9, wonach die sogenannte 20-80-Regelung gilt. Was das genau ist, können Sie gerne nachlesen. Ansonsten stehen wir da natürlich auch gerne für nähere Infos zur Verfügung.
Gut, das war unser Überblick zu Bauaufträgen im Vergaberecht. Für nähere Informationen schauen Sie gerne in unsere Shownotes oder auch in unseren Blogbeitrag. Fragen und Anmerkungen nehmen wir wie immer gerne unter unserer E-Mail-Adresse schonvergeben@heuking.de entgegen. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auch auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt, schon vergeben.
Vielen Dank. Schönen Tag noch.